Nicht nur, weil ich das gelesen habe, sondern weil Jesus mir das in meinem Leben gezeigt hat. Zu wem hätte ich gehen sollen, der mir diesen wahren Frieden gibt? Ich möchte zu Anfang nochmal das Wort lesen, das wir heute in der Einleitung von Johann gehört haben. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Johann hat mich gerade durch diese Einleitung daran erinnert, dass Jesus Christus würdig ist, auch am Anfang dieser Botschaft zu stehen. Das Thema dieser Botschaft lautet außergewöhnlich. Außergewöhnlich, dieses Wort beschreibt etwas, was sich über dem Durchschnitt bewegt, entgegengesetzt der mehrheitlichen Auffassung unserer Gesellschaft, entgegengesetzt der Mehrheit der Meinungen, der Gedanken und Überzeugungen. Außergewöhnlich ist etwas, was sich außerhalb der Gewohnheit befindet, ja über dem Durchschnitt, was nicht normal ist für uns Menschen. Und Jesus hat durch das, was er am Kreuz getan hat, dass er auf diese Erde gekommen ist, etwas getan, was das Maximum an Außergewöhnlichem erreicht hat. Er kam auf diese Erde und hat entgegen der Erwartungen und Überzeugungen der Juden ein Leben gelebt, das darin gekennzeichnet war, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Sühneopfer für die ganze Menschheit. Das ist außergewöhnlich. Und so gibt es aber noch andere Menschen, die natürlich da unterzuordnen sind, von denen man aber auch sagen darf, dass sie ein außergewöhnliches Leben gelebt haben. Und ich habe eine kurze Biografie, einen Ausschnitt von einem Menschen, über den man bis heute auch noch sagt, dass er ein außergewöhnliches Leben gelebt hat. Sein Name war Robert Chapman. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Menschen. Robert Chapman, der wuchs in einer wohlhabenden Familie auf, mit einem luxuriösen Haus, mit einer Knechtschaft von Dienern, die seine Familie zu Hause bewirtschaftet hat. Und nachdem er eine Predigt von James Evans hörte, gab es einen Wendepunkt in seinem Leben. Er entschied sich bewusst für ein Leben mit Christus. Kurz darauf ließ er sich taufen. Und kurze Zeit später, nachdem er zum Glauben an Jesus Christus kam, wurde bereits Gastfreundschaft ein ganz wichtiges Prinzip in seinem Leben. Er zog schließlich in ein Armenviertel in Barnstaple, was in England liegt, um dort Ausgestoßene zu erreichen, Arme zu erreichen und ihnen Hilfe anzubieten. Er kaufte ein Haus, das dem seinen gegenüber lag, und er bat den Herrn, Jesus Christus, dass er Gäste nach seiner Wahl in dieses Haus schicken sollte. Er verlangte nichts dafür, dass die Gäste da verbleiben, und er fragte die Gäste auch nie, wie lange sie bleiben wollten. Er ging davon aus, dass der Herr das alles für ihn regeln sollte. Er hatte immer nur eine Bitte an seine Gäste, dass sie vor dem Schlafengehen ihre Schuhe vor das Haus stellen und am nächsten Morgen, als die Gäste aufwachten, die Tür aufmachten und ihre Schuhe sahen, waren sie aufpoliert. Das war der Dienst von diesem Robert Chapman, wie er seinen Gästen in Anführungsstrichen die Füße wusch. Diese Haltung von Chapman lehrte die Gäste, was es heißt, ein Leben im Glauben zu leben und einen Dienst für Geschwister. Die bekannteste Tugend aber von Robert Chapman war, so sagt man es ihm nach, war die Liebe. Einer seiner Kritiker, der schwor sich, dass er nie wieder etwas mit diesem Chapman zu tun haben wollte, und er mied ihn. Er kam deswegen selbst nicht mehr zur Gemeinde. Es war ein Bruder im Herrn. Als sie sich eines Tages trafen, und Chapman wusste ganz genau, wie dieser Kritiker über ihn dachte, nahm Chapman ihn in den Arm, guckte ihm in die Augen und sagte, lieber Bruder, Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Und diese herzliche Begegnung, obwohl er wusste, dass dieser Mensch ihn überaus kritisiert und überhaupt nicht mag, hat diesen Menschen wieder dazu veranlasst, umzukehren von seiner Verbitterung, wieder in die Gemeinde zu kommen und hat es ihm möglich gemacht, ihm in die Augen zu schauen, und Frieden ist zwischen diesen beiden Menschen entstanden. Und das Letzte als Biografie zu diesem Menschen, was ganz unglaublich scheint: Ein Freund aus dem Ausland adressierte einen Brief an diesen Chapman, und er adressierte diesen Brief mit folgender Adresse. Er schrieb nur drauf auf den Brief: Chapman, Universität der Liebe, England. Und man kann es kaum glauben, aber dieser Brief aus dem Ausland kam wirklich an die Adresse von Chapman. Er war berühmt geworden, so kann man sagen. Er war bekannt geworden durch seine Tugend, durch sein außergewöhnliches Leben, das er an den Tag gelegt hat. Er war bekannt für seine Liebe, für seine außergewöhnliche Lebenshaltung. Im Leben von Robert Chapman sieht man, dass sein Leben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes außerhalb der normalen Gewohnheit lag. Selbst unter der Christenheit sagt man bis heute über ihn, dass nur wenige ihm gleichkamen in Heiligung, Dankbarkeit und Opferbereitschaft. Aber doch, liebe Geschwister, ist es genau das, was Jesus Christus uns auch lehrt. Jesus Christus, er lehrt uns eine Lebensart in seinem Wort, das er uns hinterlassen hat, die sich gegen die gesellschaftliche Mehrheit wendet, die sich gegen den Durchschnitt, so kann man auch sagen, der Christenheit wendet, die über dem Durchschnitt liegt, die außergewöhnlich ist, die als merkwürdig und übernatürlich bezeichnet werden kann. Und Jesus Christus hat uns sein Beispiel hinterlassen. Er selbst kam auf diese Erde und lebte ein außergewöhnliches Leben. Und er hat es seinen Jüngern nicht nur ausgesprochen, sondern er hat es im wahrsten Sinne des Wortes durch sein Leben bewiesen. Ein außergewöhnliches Leben. Das Thema von heute, wie bereits genannt, außergewöhnlich. Jesus, kurz nachdem er aufgetreten ist, durch seinen Predigtdienst, nahm sich Jünger zu sich, ging auf einen Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er lehrte sie. Er lehrte sie grundlegende, wichtige Dinge über das Leben mit ihm. Diese Lehre wird heute als Bergpredigt bezeichnet, und wir finden diese Botschaft, diese Predigt in den Kapiteln 5 bis 7 vom Matthäusevangelium. Und es ist kein Zufall, dass die Bergpredigt am Anfang des Neuen Testaments steht. Es ist so elementar, was Jesus hier sagt. Es ist so elementar, dass wir das als Christen in unseren Herzen tragen sollten. In ihr fasst Jesus Christus so den Charakter und das Verhalten zusammen, das er von seinen Dienern erwartet. Seine Botschaft ist direkt an seine Nachfolger gerichtet. Und während Christus heute im Himmel regiert, gilt diese Botschaft, die er damals an seine Jünger richtete, auch uns heute, die wir ihm nachfolgen wollen und die wir bereit sind, ihn in unseren Herzen regieren zu lassen. Und ich möchte heute in dieser Botschaft einen Abschnitt von diesem ganzen, von der ganzen Predigt lesen, und diesen Abschnitt finden wir in Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48, unter dem Gesichtspunkt des Themas außergewöhnlich. Ich lese vor. Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, so finden wir es direkt am Anfang von Vers 43. Diesen Ausspruch von Jesus finden wir im 5. Kapitel 5-mal. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Diesen Ausspruch finden wir 5-mal im 5. Kapitel. Jesus nimmt Bezug zu dem Gesetz der Juden, das durch Mose letztendlich an die Juden weitergegeben worden ist. Das Denken und die Haltung der Juden, das Gesetz. Ihr habt gehört, dass im Gesetz steht, dass euch damals Mose gab, dass ihr eure Nächsten lieben sollt. Die Hinzufügung, eure Feinde zu hassen, finden wir nicht ausdrücklich in diesem Gesetz, doch war es aber die Haltung, die mehrheitliche Auffassung der Juden. Und so sehen wir es zum Beispiel, wenn wir uns Psalm 139 anschauen, in den Versen 21 und 22, wo David folgenden Ausspruch macht, dass diese Haltung, die Feinde zu hassen, die sich gegen das Volk Gottes richten, dass das eine allgemeine Tugend unter den Juden war, unter den Israeliten. Und da heißt es, Psalm 139, Verse 21, 22, David tritt vor den Herrn in diesem Psalm und er sagt, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. So sagt er es vor seinem Gott. Die Verfolger des Volkes Gottes waren in den Augen der Juden Feinde. Feinde gegenüber Gott und Feinde gegenüber ihnen selbst. Und für die Israeliten war es dementsprechend eine gerechte, eine verdiente Feindschaft, die auf diese Menschen, auf diese Feinde zukommen sollte. Jesus greift diese Haltung, diese Auffassung der Juden auf, hier in Matthäus Kapitel 5. Und er sagt, ich aber sage euch, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und dann lesen wir, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Ich möchte uns heute Morgen fragen, denen Gutes tun, die einem nur Böses wollen? Denen freundlich gegenübertreten, die einen hart anfahren und beleidigen? Denen zu helfen, von denen man weiß, dass sie einen eigentlich nur ausnutzen wollen, denen in Liebe begegnen, im wahrsten Sinne des Wortes in Liebe, in Sanftmut begegnen, die einen zutiefst hassen, denen in Liebe zu vergeben, die der eigenen Familie etwas Böses angetan haben. Für die zu beten, die uns verfolgen und am liebsten unseren Tod wünschen. Ja, wir haben richtig gehört. Das sagt Jesus hier. Das ist sein Maßstab. Das erwartet er von diesem Leben mit ihm. Er erwartet ein außergewöhnliches Leben, das über dem Durchschnitt von der Gesellschaft von heute, über dem Durchschnitt selbst der Christenheit von heute liegt. Das, wovon Jesus hier redet, ist für den Großteil der heutigen Menschheit einfach nur dumm und lachhaft. Und wir erleben es immer wieder, wenn wir gerade zu solchen Stellen kommen und mit Menschen im Gespräch sind, dass plötzlich der Mundwinkel immer größer wird und ihr plötzlich jemanden gegenüberstehen habt, der euch einfach nur auslacht für diese Haltung. Doch Jesus sagt es hier so klar. Und genau das ist es, diese außergewöhnliche Haltung, im wahrsten Sinne des Wortes übernatürlich. Das, wovon Jesus hier redet, kann nur von Menschen verwirklicht werden, in denen der Heilige Geist am Wirken ist, die die Göttlichkeit in sich selbst in ihrem Herzen tragen und dieses göttliche Leben leben können durch den Heiligen Geist, weil es übernatürlich ist, übermenschlich ist und wir als Menschen niemals imstande dazu wären, das zu tun, wovon Jesus hier redet. Es ist etwas, was über dem Durchschnitt liegt und was sich gegen alle Maßstäbe dieser Welt richtet. Es ist etwas Weltfremdes. Es kommt nicht aus dem Geist des Menschen, welcher immer meistens nur danach fragt, was er im Leben bekommen kann. Wie kann ich mein Leben reicher machen? Wie kann ich mich beschenken? Er kommt aus dem Geist Gottes, der in unseren Herzen wirkt, der uns immer wieder zu der Frage führen wird, was kann ich geben? Wie kann ich meinen Nächsten beschenken? Wie kann ich meinem Gott die Ehre geben? Was kann ich mit meinem Leben tun? Wie kann ich mich investieren, um zu geben? Das ist es, wovon Jesus hier redet. Und er gibt uns auch eine Begründung dafür, warum wir diese Haltung einnehmen sollen. Er gibt seinen Jüngern eine Begründung, indem er sagt, wir lesen weiter, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, wenn wir ein Leben über dem Durchschnitt leben, ein außergewöhnliches Leben, Dinge tun, die einfach übernatürlich sind, dann weisen wir mit unserem Leben auf unseren Gott hin. Dann repräsentieren wir und offenbaren in unserem Leben die Wesenszüge Gottes als seine Repräsentanten in dieser Welt. Solch eine Haltung zeigt, sie offenbart, dass wir den Heiligen Geist haben und damit Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sind. Gott macht keinen Unterschied, liebe Freunde. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und über Gute. Er lässt Regen geben für Gerechte und Ungerechte. Und er geht noch weiter, woran wir heute im Abendmahl gedenken. Und das lesen wir in Römer Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Er geht noch weiter. Es hört nicht beim Regen und bei der Sonne auf. Und dann heißt es, wo Paulus davon redet, Kapitel 5, Verse 8 bis 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, und jetzt hört gut zu, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben, gerettet werden. Liebe Geschwister, verstehen wir, was hier steht? Wir hätten diejenigen sein können, die Jesus Christus höchstpersönlich angespuckt haben. Wir hätten höchstpersönlich diejenigen sein können, die ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben. Wir hätten höchstpersönlich diejenigen sein können, die die Nägel durch seine Hände und Füße geschlagen haben, weil wir Feinde Gottes waren. Wir haben Gott durch unser Leben zutiefst beleidigt. Wir waren Feinde, die sich gegen Jesus Christus gerichtet haben. Sind wir uns dessen im Klaren? Die wir mit unserem Leben ein Leben gelebt haben, das sich gegen all das gewendet hat, was von Jesus kam. Und doch, und genau aus diesem Grund, Jesus Christus starb für einen jeden. Für diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, für diejenigen, die ihn bespuckt haben, für dich und für mich und für alle anderen Menschen, die gelebt haben, die leben und leben werden. Jesus Christus hat seine Liebe darin erwiesen, dass er sein teures Blut für alle Menschen vergossen hat. Gott macht keinen Unterschied, liebe Freunde. Und wir sollten auch keinen Unterschied machen, weil Jesus das von seinen Nachfolgern erwartet. In Johannes Kapitel 13, Vers 15 gibt uns Jesus etwas mit auf den Weg, was wir in unseren Herzen tragen sollten. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Liebe Freunde, als Jesus in Matthäus Kapitel 5 den Jüngern diese wichtigen und elementaren Dinge mit auf den Weg gegeben hat, seine Feinde zu lieben und für die zu beten, die einen zu verfolgen, war er sich im Klaren darüber, dass er das, was er da sagte, bald am Kreuz zur Schau stellen würde. Für seine Feinde zu sterben, das größte Gut, das er hatte, zu geben, aus Liebe für seine Feinde. Jesus Christus hat am Kreuz bewiesen, dass Gott Menschen liebt, als sie noch seine Feinde waren. Für dich und für mich und für alle anderen Menschen ist er gestorben. Liebe Geschwister im Herrn, wir nennen uns Christen in der heutigen Gesellschaft. Viele nennen sich Christen. Aber wir nennen uns Christen, weil wir Kinder Gottes sind. Und allein diese Bezeichnung Christ weist schon auf Jesus Christus hin, weil dieser Name abgeleitet ist von Christus. Und allein diese Bezeichnung weist auf unseren Schöpfer hin. Und ich möchte uns ermutigen, und Jesus fordert uns heute Morgen heraus, tragen wir diesen Namen mit Würde, indem nicht nur unsere Bezeichnung auf Jesus Christus hinweist, sondern unser Leben. Jesus Christus fordert seine Jünger heraus, ein Leben über den Maßstäben dieser Welt zu leben, über dem Durchschnitt zu leben, um auf Gott aufmerksam zu machen. Und dann geht es weiter. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Tun nicht auch die Menschen da draußen dasselbe, dass sie denen freundlich gegenübertreten, die ihnen freundlich gegenübertreten? Das ist normal für unsere Gesellschaft. Ein natürlicher Mensch ist imstande dazu, einem Menschen in Liebe zu begegnen, von dem auch er geliebt wird. Aber was ist mit seinem Feind? Da wird es anders. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, hier in der Gemeinde, Geschwister, Brüder und Schwestern, was tut ihr Besonderes? Merken wir, wie Jesus hier argumentiert? Tun nicht die von den Nationen dasselbe? Jesus fordert uns heraus zu einem Leben, das weit darüber geht. Und das ist nur möglich, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. A.W. Tozer, viele von euch kennen diesen Schriftsteller, ein wirkliches Vorbild im Glauben, er schreibt Folgendes. Der wahrhaft geistliche Mensch ist tatsächlich seltsam. Er lebt nicht für sich selbst, sondern fördert die Interessen eines anderen. Er versucht, die Menschen zu überreden, dass sie seinem Herrn alles geben. Und er erbittet dabei keinen Anteil für sich selbst. Er freut sich, wenn nicht er geehrt wird, sondern wenn sein Erlöser in den Augen anderer verherrlicht wird. Es ist ihm eine Freude, wenn sein Herr erhoben wird und er dabei selbst nicht beachtet wird. Das schreibt A.W. Tozer über einen geistlich gesinnten Menschen, über einen außergewöhnlichen Menschen, der mit Jesus Christus lebt. Ich möchte zum Schluss dieser Botschaft kommen. Ein Leben mit Christus ist ein Leben gegen den mehrheitlichen Strom dieser Welt. Ein Leben mit Christus ist übernatürlich und er offenbart die göttliche Kraft, die im Leben dieses Menschen wirkt. Ein Leben mit Christus wird auf der Erde auf einem schmalen Weg, von dem Jesus gesprochen hat, auf einem schmalen Weg gelebt. Aber über dieses Leben auf der Erde hinaus wird es im Himmel in einer unendlichen Größe von Herrlichkeit fortgesetzt. Jesus schließt diesen Teil seiner Botschaft in Matthäus Kapitel 5, indem er sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das, woran Jesus seine Jünger hieran erinnert, ist, dass sie geistlich wachsen und reif sein sollen. Das Wort vollkommen, das hier gebraucht wird, ist im Zusammenhang mit dem vorherigen Teil zu verstehen, wo Jesus ihnen deutlich macht, dass Gott keinen Unterschied macht bei uns Menschen und dass er auch seine Feinde liebt. Und so wie Gott es tut, sollen auch wir es tun, damit wir durch unser Leben zeigen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wir sollen seine Repräsentanten auf dieser Erde sein. Das ist unser Vorrecht, das wir als Christen auf dieser Erde haben. Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen, dem wir folgen sollen. Und er fordert uns dazu auf, liebe Nachfolger, liebe Kinder, tretet in meine Fußstapfen. Tretet in meine Fußstapfen. Und wenn wir gleich das Abendmahl zu uns nehmen und uns dessen noch mal einmal bewusst werden, dass Jesus Christus, der reich war, arm für uns wurde und sein Leben gegeben hat aus Liebe, selbst für seine Feinde, dann lasst uns Buße tun im Gebet. Lasst uns um Veränderung beten, dass wir ein außergewöhnliches Leben in einer Gesellschaft leben, die in Feindschaft zu Gott steht. Und lasst uns Gott anbeten und ihn dafür preisen, dass er seine Liebe darin erwiesen hat, das kostbare Blut seines Sohnes für dich und für mich zu vergießen. Gottes Segen uns. Amen.